Wir fahren jetzt weiter mit dem dritten Zeitalter von Abraham bis Mose. So. Wir lesen aus 1. Mose 12 die Berufung Abrahams. Gott sagt zu ihm: Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war Gottes Ruf an Abraham, als er noch in Ur in Chaldäa war. Ein Götzendiener. Und plötzlich erscheint ihm der wahre Gott. Apostelgeschichte 7 macht klar, dass dieser Ruf sich bezieht auf die Zeit, als er noch in Ur war. Und in dieser Berufung sagt Gott, dass durch Abraham ein Segen gebracht werden sollte zu allen Völkern der Welt. Das war eine Verheißung, dass der Messias eben über die Linie von Abraham kommen sollte, als Erlöser im Blick auf die ganze Welt. Abraham hat das verstanden. Und der Jesus sagt nämlich später in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Er zog aus Ur in Chaldäa aus, wie man hier sieht. Und zwar ging er dem Euphratlauf entlang, empor bis nach Haran in der heutigen Südtürkei und dann von dort runter über Syrien in das verheißene Land. Das war üblich damals, dass man eben nicht den Weg wählte vom heutigen Südirak, wo Ur lag, durch die Wüste direkt rüber in den Westen nach Kanaan. Das wäre zu gefährlich gewesen, der Weg durch die Wüste. Darum ging man über den sogenannten fruchtbaren Halbmond, weil dieses Gebiet eben fruchtbar ist. Und so ging Abraham im Wissen, dass eben einmal der Messias von ihm abstammen würde und zum Segen werden sollte für die ganze Welt. Da haben wir gewissermaßen schon das Evangelium im Kern angelegt. Und da wird auch wieder klar gemacht, dass Gott eben die Völker, die er ihren eigenen Weg gehen ließ, nicht vergessen hat. Er wollte sie segnen über Israel. Und da wird auch klar, wenn Gott ihm eben verhieß, dass von ihm das Volk Israel abstammen würde, eine große Nation, da muss man eben gut beachten, die Erwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der anderen Völker. Das ist ein Missverständnis über Auserwählung. Auserwählung bedeutet nicht, und die anderen verwerfen, sondern Israel wurde erwählt, um ein Segen zu sein für alle anderen Völker. Aber eben der Erlöser sollte über die Linie von Sem und dann über die Linie weiter von Abraham kommen und nicht aus irgendeinem anderen Volk. Nun lesen wir in 1. Mose 12, Vers 6. Abraham kam schließlich ins verheißene Land und da heißt es, und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Nun, Gott erscheint Abraham wieder nach dieser Erscheinung in Ur in Chaldäa, aber jetzt im verheißenen Land. Und der erste Ort, der konkret angegeben wird in der Bibel, im verheißenen Land, das ist Sichem. Und Sichem ist heute Nablus, eine der größten Palästinenser Städte in dem sogenannten besetzten Westjordanland. Aber ausgerechnet dort hat Gott ihm verheißen, deinem Samen, das heißt deiner Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Die UNO sagt heute, Israel hat hier in Nablus nichts zu suchen. Aber ausgerechnet dort hat Gott ihm diese Verheißung gemacht. Und er hat einen Altar gebaut. Und dieser Zeitpunkt, 1. Mose 12, wenn man die Chronologie durchrechnet, ganz konsequent, ohne eine Zahl abzuändern, dann wird klar, von da bis zum Bund mit Israel am Sinai waren genau 430 Jahre. In Galater 3, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Also hier wird gesagt, zwischen dem Bund mit Abraham, der später mehrmals bestätigt wurde, nämlich mehrere Male gegenüber Abraham, dann gegenüber Isaak und Jakob, insgesamt 7 Bestätigungen. Da wird er hier genannt, einen von Gott bestätigten Bund. Der kann nicht durch das Gesetz Mose, das 430 Jahre eben gegeben wurde, aufgehoben werden. Der Abrahamsbund steht, das wird hier gesagt. Aber es wird klar, der Abstand 430 Jahre, und damit kann man auch klar sagen, dass dieses Ereignis in Sichem, das war der Bundesschluss mit Abraham. Und da geht es auch wieder nach Schema. Wir haben gesehen, Gott hat Abraham Segen verheißen und hier ein Bund geschlossen. So beginnt dieses dritte Heilszeitalter. Übrigens, dieser Ort in Sichem, wo Abraham seinen Altar hatte und wo man dann auch Mauern gebaut hat, das Ganze wurde eingemauert, sein Heiligtum, diesen Ort hat man ausgegraben. Und das ist der Ort, wo Josua später, in Josua 24, mit dem Volk Israel eine Bestätigung des Bundes vom Sinai schloss und einen Stein aufrichtete. Das wird ausdrücklich erwähnt in Josua 24, bei dem Heiligtum in Sichem. Und dieser Stein wurde bei den Ausgrabungen ans Licht gebracht. Das ist also der originale Stein von Josua aus Josua 24, der eben aufgerichtet wurde an dem Ort, wo Gott den Bund mit Abraham geschlossen hatte. So konkret können wir auf den Spuren der Heilsgeschichte heute gehen. Ich habe gesagt, der Bund wurde gegenüber Abraham, Isaak und Jakob bestätigt. Darum hier alle Stellen, Kapitel 13, Vers 14, erste Bestätigung gegenüber Abraham, dann Kapitel 15, 17, 22. Und dann kommt Isaak, Kapitel 26, und Jakob 28 und 35. Aber wichtig, es ist immer dieser selbe Bund mit Abraham. Aber es werden nach und nach Elemente ergänzt. Und so wird zum Beispiel die Beschneidung wird erst hinzugefügt in Kapitel 17. Aber das gehört zu dem gesamten Bündnispaket. Nun, das hat alles auch so wunderbar und hoffnungsvoll angefangen, aber es gibt auch bald eine traurige Entwicklung. Gott hatte Abraham Nachkommenschaft verheißen, aber es dauerte Jahrzehnte und da war immer noch kein Kind da. Und schließlich dachte Sarah und auch Abraham, man muss das irgendwie auf einem anderen Weg erfüllen. Und deshalb kommt es zu dieser Heirat von Abraham mit der Magd Hagar. Es gab damals ein heidnisches Gesetz, das sagte, wenn eine Herrin unfruchtbar ist, kann der Herr die Magd heiraten und das Kind wird der Herrin zugerechnet. Aber was Abraham da tat, das war ein Bruch mit dem Bund mit Adam. Und wir sehen, dass in der Folge jahrelang Gott nicht mehr mit Abraham gesprochen hat. Schrecklich. Die Kommunikation war völlig abgebrochen. Und wir sehen, das gibt auch weitere Probleme. Es gibt große Probleme in der Familie von Abraham, nämlich Isaak, der schließlich doch noch auf die Welt kommt als Kind von Sarah, wird benieden von Ismael, dem Sohn Abrahams über Hagar. Und auch zwischen den Frauen gibt es furchtbaren Streit. Und es gibt dann auch Probleme in der Familie von Isaak. Wir sehen dort, wie Jakob seinen Vater ganz brutal betrügt. Und wer gab den Rat? Die Mutter. In der Folge kam es zu einem tödlichen Streit zwischen Jakob und Esau. Und es war so, dass Jakob fliehen muss. Hals über Kopf. Und die Mutter sollte ihn in der Folge nie mehr sehen. Die, die den Rat gegeben hatte. Aber wie ist das möglich in dieser heiligen Familie? Mit messianischer Verheißung, diese Zustände. Das ist dieser Niedergang. Und wir sehen dann, wie Onkel Laban, Jakob, der im Land der Aramäer Zuflucht sucht, grausam betrügt. Und zwar so, dass Jakob lernt, was es wohl gewesen sein muss, dass er seinen eigenen Vater so grausam betrogen hatte. Aber eben heute würde jemand sofort in die Klinik kommen. Ich meine, wenn man denkt, er wollte seine Geliebte Rahel heiraten und am anderen Tag nach der Hochzeit stellt er fest, das war nicht Rahel, sondern Lea. Ich meine, kann man nur durchdrehen. Aber er musste weiter. Er musste weiterfahren. Und wir sehen, es wird schlimmer. Jakob heiratet dadurch schließlich 4 Frauen. Denn er heiratet dann trotzdem Rahel nach Lea und auch die entsprechenden Mägde. Das Beispiel von Abraham, das falsch war, macht Schule. Und was ist die Folge davon? Es gibt dauernd Streit in der Familie. Und es ist auch so, dass schließlich 10 Söhne von Jakob, die hassen Josef. Und zwar so sehr, dass sie ihn am liebsten umbringen würden, aber schließlich wurde er verkauft nach Ägypten. Was ist das für eine Familie? Wo die Kinder, eines der Kinder verkaufen als Sklave nach Ägypten. Das ist alles dieser furchtbare Niedergang. Und schließlich kommt es eben dazu, dass eine große Hungersnot über Kanaan kommt. Diese Familie, die einen solchen Niedergang erlebt hatte, kommt in große innere Not. Und sie sehen eine Überlebensmöglichkeit, wenn sie Korn einkaufen in Ägypten. Und so kommt es ja schließlich dann zu einer Versöhnung mit Josef, aber nicht sofort. Josef musste zuerst erfahren, ob wirklich im Herzen seiner Brüder eine wirkliche Änderung geschehen ist. Und das kann er erkennen dadurch, dass er eben diese ganzen Umwege geht im Zusammenhang mit Benjamin. Und er sieht, die würden das nicht noch einmal machen mit Benjamin. Und die würden nie mehr das Herz des Vaters brechen wollen, wie sie das getan haben bei ihm. Und so kommt es, als es wirklich reif war, zu einer Versöhnung. Und sie dürfen umziehen nach Ägypten. Sie bekommen Asyl in Ägypten. Aber eben, diese ganze Sache ist überschattet durch all das, was da geschehen ist. Es ist ja nicht nur so, dass die Josef als Sklave verkauft hatten, sondern die 10 Söhne haben auch Jakob brutal betrogen, indem sie ihm ein blutdurchtränktes Gewand von Josef zeigten und behaupteten, ein böses Tier habe ihn gefressen oder das Glauben machen wollten. Und wir sehen auch, Ruben begeht mit einer der Frauen von seinem Vater Inzest. Und Juda begeht Hurerei mit Tamar. Also ganz schrecklich. Und deswegen kommt eben diese Zucht Gottes über die Familie mit der Hungersnot. Aber wir sehen Gottes Gnade im Zusammenhang mit dem, was ich erzählt habe, diese Versöhnung, die es gegeben hat mit Josef. Und durch reine Gnade kommt also Israel eben nach Ägypten zum Überleben. Und aus dieser Großfamilie in Ägypten entwickelt sich in der weiteren Zeit das Volk Israel. Aber es ist ganz schrecklich, diese Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, die passen sich in Ägypten so an, dass sie die Religion der Ägypter übernehmen. Das wird ausdrücklich gesagt in Hesekiel 23, 3 und auch schon in Kapitel 20, 7 bis 8, dass sie also abfallen von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da ist in diesem Niedergang der Tiefpunkt erreicht. Und jetzt verstehen wir auch, warum es dann zu dieser grausamen Sklaverei kam in Ägypten. Gott ließ dieses Volk, das von ihm abgefallen war, in die Hand der Ägypter fallen. Das war Gottes Gericht, das ganz nach Schema dieses dritte Zeitalter abschließt, mit Fluch. Und sogar die Jungs müssen getötet werden im Nil. Also das, was so wunderbar begonnen hatte mit Abraham, der den Götzendienst verließ und den wahren Gott erkannte, endet damit, dass seine Nachkommen in Ägypten in den Götzendienst fallen und unter das Gericht Gottes kommen. Aber es ist genau nach dem Schema, wie wir gesehen haben, ein guter Anfang, eine traurige Entwicklung, ein Ende, das Gericht fordert. Und was kommt als nächstes? Das vierte Heilszeitalter von Mose bis David. Aber ist es nicht erstaunlich, wie das einfach ganz nach diesem Schema konsequent aufgeht? Und sobald das Gericht da ist, kommt auch der nächste Bund. Und zwar berichtet uns das zweite Buch Mose, dass Gott schließlich Ägypten richtete durch die 10 Plagen. Das ägyptische Reich zerbrach. Und das war die Erfüllung von der Verheißung an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3. Gott sagt, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Genauso wie er sagte, wer dich, also Israel, segnet, den wird Gott segnen. Und hier haben wir ein erstes Beispiel, wie eine Nation Israel geflucht hat. Dass sie durch ihre eigene Sünde unter Gottes Gericht waren, das ist eine andere Seite. Aber es war die Verantwortung der Ägypter, die in eigener Bosheit gegen die Israeliten gehandelt haben. Und darum kamen sie unter das Gericht Gottes. Und wir sehen, wie Gott Israel erlöst aus Ägypten, nachdem er eben Mose zum Befreier berufen hatte. Und so kommt Israel aus der Sklaverei in die Freiheit. Und gleich danach, nach dem Auszug aus Ägypten, in der Sinai-Wüste, auf dem Weg ins verheißene Land, da schließt Gott mit ihnen einen Bund. Der Bund mit Israel. Und in diesem Bund ist auch enthalten die Anweisung zum Bau eines transportablen Tempels, der Stiftshütte. Und Mose segnet Israel. Und wir sehen dann im Folgenden, wie Israel durch die Wüste geht und das Land einnimmt unter Josua. Und wir sehen auch im Buch Josua, Kapitel 21, 43 bis 45, wie Gott Israel segnet. Also ganz nach Schema. Bund und Segen. Hier sehen wir etwas auf dem Bild von der Sinai-Wüste, da, wo Gott am Horeb den Bund geschlossen hat. Aber wir sehen auch gleich den Niedergang. Und das beginnt schon mit dem goldenen Kalb. Das war also ganz dramatisch, wenn man denkt, Gott hatte die zusammenfassenden Gebote am Sinai verkündigt, mündlich. Und das Volk sagt insgesamt dreimal, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und dieser Bund wird genannt ein Ehebund. In Jeremia 31, 31. Da sagt Gott, damals am Sinai habe er sich mit Israel vermählt. Aber es ist ja so, und das ist auch in Deutschland so, wenn man auf dem Standesamt ist, in welchem Moment ist man verheiratet? Wenn man sagt, ja, der Mann, ja, die Frau, oder wenn man dann unterschreibt? Wie?
Wenn man unterschrieben hat.
Nein, die Ehe ist gültig mit der mündlichen Erklärung. Das Schriftliche ist nur noch die Bestätigung. Und so war das auch am Sinai. Die mündliche Erklärung, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun, war der Bundesschluss. Und dann musste Mose den Vertrag in zwei Exemplaren, darum zwei Tafeln, vom Sinai hinunterbringen. Und noch bevor sie den schriftlichen Vertrag hatten, haben sie die Ehe gebrochen, indem die ersten zwei Gebote keine anderen Götter neben mir haben und keine Verehrung von Bildern gebrochen hatten. Also unglaublich. Noch bevor es besiegelt ist, und darum hat die Mose dann die Tafeln zerschlagen, weil der Ehebund eigentlich gebrochen war durch Hurerei. Aber Gott hat in seiner Gnade ein Weiterbestehen gegeben, darum gab es nochmals zwei Tafeln, die dann in der Bundeslade gelagert wurden als Symbol des Bundes zwischen Gott und Israel. Aber wenn wir weiter die Wüstenwanderung studieren, besonders im vierten Buch Mose, dann sehen wir ständig Rebellion, Murren und Auflehnung. Es geht einfach abwärts, abwärts. Und dann, als das Volk unter Josua ins Land gebracht worden war, da ging es gar nicht lange, bis dann die Richterzeit begann. Und im Buch der Richter finden wir sieben Geschichten, wie Israel von Gott abfiel. Siebenmal Abfall von Gott. Die ganze Richterzeit dauerte insgesamt bis auf Samuel 450 Jahre, wie das Apostelgeschichte 13, Vers 20 sagt. Und ein Refrain im Buch der Richter lautet, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Völliger Relativismus. Gott wollte eine Theokratie. Das bedeutet Gottes Herrschaft. Und zwar, Gott wollte der König von Israel sein. Und diese Herrschaft sollte eigentlich geschehen durch die Bibel, durch die Tora. Und darum sollte Israel keine Könige haben, sondern Richter, die in den konkreten Fällen erklären konnten, was sagt die Bibel, wenn man diesen Streit hat oder diesen Konflikt. So wollte Gott eben durch die Bibel regieren. Aber die Richterzeit macht uns klar, die meisten wollten sich nicht an die Bibel halten. Und darum funktionierte diese Theokratie nicht. Die Einrichtung wäre perfekt gewesen, aber nur für solche, die gehorchen wollen. Und wir lesen im Buch der Richter, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Man wollte sich nach dem eigenen Geschmack, nach der eigenen Überzeugung richten und nicht nach der Bibel. Und das ging eben so weit, dass schließlich das Volk Gott als König offen verwarf. Ich habe gesagt, der letzte Richter war nach Eli, Simson, dann Eli in 1. Samuel, Samuel. Und in 1. Samuel 8 lesen wir, wie das Volk Israel sagte, wir möchten nicht mehr ein spezielles Volk sein. Ich sage es mit meinen eigenen Worten. Wir möchten so sein wie die anderen Völker, die haben nämlich einen König. Und in 1. Samuel 8 sagt Gott zu Samuel, sie haben nicht dich abgelehnt, sie haben mich als König verworfen. Und das ist eigentlich der Höhepunkt von diesem traurigen Weg, der also begonnen hat als Niedergang ab dem Auszug aus Ägypten bis hin zur Landnahme und durch die ganze Richterzeit. In 1. Samuel 8, Vers 7 lesen wir, und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und jetzt müssen wir lesen, Hosea 13, Vers 11. Da sagt Gott, ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Indem Israel dem letzten Richter sagte, wir wollen einen König, wir wollen keine Theokratie mehr. Da haben sie Gott verworfen und Gott gibt ihnen einen König, und zwar einen König nach dem Herzen der Menschen. Saul. Ein Kopf größer als alle. Ja, sie dachten, wenn wir einen guten Führer haben, dann müssen wir selber nicht denken. Wir machen einfach, was er sagt. Und wenn das ein starker Mann ist, ja, dann ist er größer als unsere Probleme. Aber wir sehen im ersten Buch Samuel, das geht nur so lange, bis nicht noch einer kommt, der größer ist als Saul. Und das war ein Mann aus Goliath. 6 Ellen und eine Spanne. Also fast 3 Meter groß. Ja, und so sehen wir also hier ganz klar, das war Gottes Gericht, dass er ihnen Saul gab. Und dieser König wird Israel zum Verhängnis. Er führt sie nämlich letztlich in einen Krieg hinein gegen die Philister, den Israel total verliert. Und zwar so, der König stirbt im Krieg dramatisch durch Selbstmord und die Feinde nehmen ihn und hängen ihn an den Mauern von Beth She'an auf. Dieses vierte Heilszeitalter endet mit der Leiche des Königs Israels an der Stadtmauer von Beth She'an. Schrecklich. Und Israel hat dadurch ganz viel Land an die Philister verloren. Von dem verheißenen Land verloren an die Feinde. Also auch hier ein guter Anfang, eine traurige Entwicklung, ein Ende, das Gericht fordert. Und das bringt uns zum 5. Heilszeitalter von David bis Zedekia. Das wird uns alles ausführlich beschrieben in 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige und auch in 1. und 2. Chroniker. Und es beginnt so, dass Gott nun einen König wählt nach seinem Herzen. Das ist David, der Sohn Isais. Und Gott sagt in 1. Samuel, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Und Gott hat also David ausgewählt und mit David dann schließlich auch Jerusalem, weil König David sollte dann Jerusalem als kananitische Enklave erobern und zur Hauptstadt Israels machen. Und ihm wurde auch offenbart, das ist nun der Ort, den Gott auserwählt hat für den künftigen Tempel, den sein Sohn Salomo bauen sollte. Also Gott erwählt den König, die Königsstadt und den Tempel. Hier haben wir einen Blick auf den Tempelplatz von Jerusalem. Da ist dieser auserwählte Ort für das Königtum auf dem Südabhang des Tempelberges Zion und für den Tempel auf der Bergeshöhe. In 1. Samuel lesen wir, wie Gott sagt, fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Und Gott schließt also ausdrücklich einen Bund, das wird so gesagt in Psalm 89. Ein Bund mit David. Und was beinhaltet dieser Bund? Übrigens, zwischendurch, hier sieht man diese gigantische Steinaufschüttung in der Davidstadt in Jerusalem. Das ist eine Steinaufschüttung, die König David errichten ließ nach der Eroberung von Jerusalem, Zion, um oberhalb seinen Palast zu bauen. Und in den vergangenen Jahren wurde dieser Ort ganz gründlich ausgegraben und man hat noch Überreste von dem Davidspalast gefunden. Mit ganz großen Steinen. Und zwar ist es so, wenn man in Israel gräbt, die Häuser aus biblischer Zeit, die bestehen aus Steinen, typischerweise etwa so groß. Und sobald man solche Steine findet, weiß man, das ist ein offizielles Gebäude, ein königliches Gebäude. Und genau an dieser Stelle, oberhalb von dem Millo, den man schon früher kannte, hat das zum Ergebnis geführt und man hat Überreste von dem Königspalast von David gefunden. 2. Chroniker 6, Vers 6 sagt Gott, aber ich habe Jerusalem erwählt, dass mein Name daselbst wäre. Und ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Also Jerusalem, die Hauptstadt, als Königsstadt, dann der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt, im Tempel, und König David. Und in diesem Davidbund verheißt Gott, dass von ihm, also von seinem Samen, aus seinen Ländern, der Messias abstammen würde. Und zwar der Messias, der dann auf dem Königsthron von Vater David sitzen würde. Also ein Bund im Blick auf den Messias König. Psalm 89, Vers 3, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht. Habe David, meinen Knecht, geschworen, bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen und auf alle Geschlechter hinbauen deinen Thron. Das heißt also, dieser Davidsbund soll gehen bis ans Ende der Welt und bis in Ewigkeit. Und ganz am Schluss der Geschichte wird ein Nachkomme von David über die Welt herrschen. Das ist dann das letzte Zeitalter, das messianische Zeitalter, wenn der Messias eben regieren wird. Aber wir sehen eine traurige Geschichte des Niedergangs schon im Leben von David. Dieser treue Mann wird untreu. Er heiratet mehrere Frauen, bricht den Bund mit Adam. Und das führt zu riesigen Familienproblemen. Wie immer, typisch. Und ich habe das mal erlebt in Niger. Da haben sich in einem Dorf zwei Frauen etwas Unglaubliches angeschrien. Also so ein bissiger Streit, das habe ich aber noch nie erlebt, zwischen zwei Frauen. Das kann ja bissig sein, aber so bissig. Und dann habe ich die Erklärung bekommen, ja, das ist so bei Familien, wo mehrere Frauen sind. Polygamie, das ist ein Fluch und war nie entsprechend den Gedanken Gottes. Ja, und so sehen wir das bei David eben ganz traurig in seiner Familie. Und wir sehen auch einen David, der sogar zum Mörder wird und Ehebrecher. Und sein Sohn Salomo, dem Gott so viel Gnade und Weisheit gegeben hat, er fällt schließlich in Götzendienst. Und zwar auch, weil er gar keine Grenze mehr sah mit Polygamie. Er hat das wirklich ausgelebt bis zum absoluten Extrem. Er fällt in Götzendienst, mit ihm auch das Volk Israel. Und als Gericht spaltet sich Israel nach seinem Tod in zwei Nationen. Es kommt zu einem Konflikt. Die 10 Stämme spalten sich ab von den 2 Stämmen. Das Nordreich mit den 10 Stämmen ist ein Reich, da gibt es nur noch gottlose Könige. Und das Südreich meist gottlose Könige. Nachkommen von David. Und wir finden da in Könige und Chroniker diesen Refrain. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Hier sieht man die ganze Königsliste von Jerobeam, dem Ersten, der erste König über die 10 Stämme, bis auf Hosea. Alles nur traurig. Der erste Jerobeam ließ ein Höhenheiligtum in Dan errichten. Das sieht man hier, haben wir ausgegraben. Und auf dieser Plattform stellte er ein goldenes Kalb auf. Das ist eine Erinnerung an das goldene Kalb nach dem Auszug. Und dann in Bethel im Süden seines Reiches auch nochmals ein goldenes Kalb auf der Höhe von Bethel. Traurig. Und im Südreich, hier haben wir Rehabiam, Salomos Sohn, Abiam, Asa und so weiter bis auf Zedekia. Und ich habe in Fettdruck die Könige hier, die Treue zeigten, die Ausnahmen waren. Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und noch eine letzte Erweckung, Josia. Alle anderen waren gottlos. Und so musste Gott eingreifen mit Gericht. Im Jahr 722/21, da kommt es zum Untergang des Nordreiches. Die 10 Stämme werden durch die Assyrer nach furchtbaren Kriegen weggeführt nach Assyrien. Und in den Jahren 606-582, da kommt Juda unter Fremdherrschaft von Babylon. Und aller Glanz, den diese Königsfamilie von David haben sollte, denn die hatte eigentlich den Auftrag, immer mehr aufzusteigen und schließlich die ganze Welt zu regieren. Aber es kam anders. Die Heidenvölker begannen, über die Dynastie von David zu regieren. Und das führt schließlich dazu, dass das Südreich auch untergeht und das jüdische Volk weggeführt wird nach Babylonien. Am Ende des Königreiches der Söhne Davids. Und es ist so, dass das Königtum unterging. 586 wurde Jerusalem und der Tempel zerstört. Also es endet mit Gericht. Die 10 Stämme nach Assyrien, die 2 Stämme mit allen Überläufern, die es gab aus den 10 Stämmen, die bei ihnen waren, nach Babylon. Also alles nach Schema, wie wir gesehen haben. Bund mit Segen, ein Niedergang und schließlich Fluch und Gericht. Jetzt machen wir nochmals eine kurze Pause, 5 Minuten. Wir kommen jetzt zum sechsten Zeitalter. Und das ist das umfassendste, größte. Und zwar nennt der Herr Jesus dieses Zeitalter in Lukas 21, in der Endzeitrede, die Zeiten der Nationen. Das aufgewühlte Meer hier auf dem Bild ist ja in der Bibel ein Bild der unruhigen Völker. Und mit dem sechsten Heilszeitalter sind wir eben in der Zeit, in der Gott die Dynastie von David den Heidenvölkern unterstellte. Babylon regierte. Und das Gericht über Juda war das Gericht, das also Babylon über das Königshaus von David fortan herrschen sollte. Juda sollte ein untergeordnetes Königreich sein. Die 10 Stämme, die mussten weg nach Assyrien. Juda hätte nicht nach Babylon gehen müssen, wenn sie sich diesem Reich Babel als Königreich unterstellt hätten. Und da sind wir also am Anfang des sechsten Heilszeitalters. Und wir lesen in 2. Chroniker 36, die Bibelstelle ist manchmal ein bisschen falsch auf den Folien, das kommt eben mit Copy und Paste. Und zwar, hier sind wir jetzt in Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Hier sind wir geschichtlich im Jahr 606 vor Christus. Juda wird also ein Satellitenstaat, ein Vasallenstaat für Babylon. Das ist gewissermaßen eben das Endgericht von dem fünften Zeitalter, was Juda anbetrifft. Die 10 Stämme, wie gesagt, die mussten weg. Nun kommt aber alles noch schlimmer. Und warum? Das hängt nun zusammen mit 2. Chroniker 36, Vers 13. Da heißt es von dem letzten König aus dem Haus Davids, auf dem Thron Davids, und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Es war also so, Zedekia musste einen Schwur ablegen gegenüber Nebukadnezar, dass er bereit ist, sein Königreich Babel zu unterstellen. Und dieser Schwur bei Gott, nicht bei den Göttern von Babylon, sondern bei Gott, dem Gott der Bibel, wird ein Bund genannt. Und dieser Bund um 597, den Nebukadnezar mit Zedekia schließt, wird in Hesekiel 17 von Gott sein Bund genannt. Und da haben wir den Beginn der Zeiten der Nationen. Nicht das Haus Davids, das ja zum Messias führen sollte, herrscht, sondern die Heiden herrschen. Wir lesen aus Hesekiel 17, Vers 12. Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen, damit ist Zedekia gemeint, genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre. Das war das Gericht. Das Königreich niedrig wäre, auf das es sich nicht erhöbe und damit er seinen Bund hielte, auf das es bestände. Hätte also Juda sich daran gehalten, an diesen Bund, dann hätten sie als niedriges Königreich aus dem Haus Davids weiter existieren dürfen. Aber dann lesen wir in Vers 11. Aber er, Zedekia, empörte sich wider ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit er ihm Rosse und viel Volks gäbe. Wird er gedeihen? Wird er, der solches getan hat, entrinnen? Da ihr den Bund gebrochen habt, sollte ihr entrinnen? So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, wenn er nicht an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, bei ihm in Babel sterben wird. Und weiter, und nicht wird der Pharao mit einem großen Heer und mit einer zahlreichen Schar für ihn etwas ausrichten im Krieg, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen auszurotten. Da ihr den Eid verachtet und den Bund gebrochen habt, und siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben und tat dennoch alles dieses, so wird er nicht entrinnen. Darum spricht der Herr, der Ewige. Also, so wahr ich lebe, wenn ich nicht meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen, ihm auf seinen Kopf bringe. Und ich will mein Netz über ihn ausbreiten, und in meinem Garn wird er gefangen werden, und ich will ihn nach Babel bringen und dort mit ihm rechten wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen mich begangen hat. Und alle seine Flüchtlinge unter allen seinen Scharen, sie werden durch Schwert fallen und die Übergebliebenen in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet wissen, dass ich, der Ewige, geredet habe. Hier sieht man, Gott nennt diesen Bund meinen Bund. Und ich habe jetzt das so ausführlich gelesen, weil das so unbekannt ist. Und das ist ein Schlüssel, um das zu verstehen. Und das ist eben ganz wichtig, dass man erkennt, dass hier mit Zedekia ein neues Zeitalter beginnt. Und wenn man das nicht beachtet, kommt eigentlich die ganze Heilszeitlehre irgendwie durcheinander. Und ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, wenn man so verschiedene Bücher zum Thema Heilszeitalter liest, irgendwie geht nicht alles schön auf. Und das hängt eben zusammen, dass nicht ganz sauber geschnitten wird an allen Stellen. Und sobald man das aber konsequent tut mit Bund und Segen am Anfang, Niedergang, Gericht mit Fluch, dann geht alles perfekt auf. Und das ist so ein kritischer Punkt. Wenn man das verpasst, dann hat man eben immer irgendwie gewisse Probleme. Ja, darum etwas ausführlicher. In Daniel 2, Vers 37, da sehen wir Daniel, der nach Babylon deportiert wurde, vor dem König. Und er sagt, indem er den Traum von Nebukadnezar über das Standbild mit dem goldenen Kopf deutet, du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Das ist also Daniel 2. Und hier wird klar gemacht, Gott hat Babylon zum Weltherrscher eingesetzt. Und damals bestand noch das Königreich in Juda, das sollte dem unterstellt sein. Aber dieser Traum von der Statue macht klar, es sind vier Teile, und so erklärt Daniel, dass in Abfolge eben ein Weltreich nach dem anderen regieren wird in dieser Zeit, in diesen Zeiten der Nationen. Hier sehen wir übrigens den Palast von Nebukadnezar wieder aufgebaut von Saddam Hussein in Babylon. Der Südpalast. In Daniel 7 sehen wir, wie Daniel selber später einen Traum hatte. Da sieht er vier Tiere aus dem Meer, aus dem Weltmeer heraufsteigen. Und diese vier Tiere symbolisieren vier Weltreiche, die nacheinander die Weltherrschaft haben sollten. Und eben nicht das Haus Davids. Er sieht da ein Löwen mit Adlersflügeln, das bedeutet das Königreich Babylon zu seiner Zeit. Dann kommt aber ein gefräßiger, plumper Bär. Und das symbolisiert das nächste Weltreich in der Geschichte, Medo-Persien. Danach kommt aber ein ganz schneller Leopard, der sogar Flügel hat, mit 4 Köpfen. Das ist das nächste Weltreich, das Weltreich von Griechenland. Alexander der Große hatte ja damals in der sagenhaften kurzen Zeit von 13 Jahren alles erobert, von Europa über afrikanisches Gebiet bis nach Indien, über den Indus hinaus. Darum ein schneller Leopard. Und nachher, viertens, kommt eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern. Das symbolisiert das nächste Weltreich, nämlich das Römische Reich. Und danach schaut Daniel im Traum nach oben und sieht auf den Wolken des Himmels den Sohn des Menschen kommen, der das Reich Gottes aufrichtet. Und jetzt ist klar, das sechste Zeitalter, das ist Haolam Hazeh, dieses Zeitalter. Und das hat damals begonnen mit Babylon. Und dann kam in der Geschichte als nächstes das Medo-Persische Reich. Und dann das Griechische Reich. Und dann das Römische Reich. Aber schließlich sollte als fünftes Reich das Reich Gottes kommen. Und das ist dann das künftige Zeitalter, wenn der Messias hier auf der Erde regieren würde. Wir sehen, dieser Traum von Daniel geht eigentlich parallel zu dem Traum von Nebukadnezar, den Daniel zuvor gedeutet hatte. Das Haupt aus Gold bezeichnet das babylonische Reich von 606 bis 539. Und dann haben die Perser und Meder Babylon erobert. Sie werden symbolisiert durch die Brust und die Arme aus Silber. Und das Medo-Persische Reich war eben nicht so glanzvoll wie das babylonische. Darum wird es eben durch Silber im Kontrast zu Gold dargestellt. Aber die zwei Arme symbolisieren die zwei Völker, die das Reich trugen, die Meder und die Perser. Das ging dann bis in die Zeit von Alexander dem Großen. Der hat dann das persische Reich gedemütigt und überwunden. Und das nächste Reich ist dann eben Bauch und Lenden aus Bronze ab der Zeit von Alexander dem Großen. Und dann später kommt das Römische Reich. Das ist nicht ganz korrekt eingetragen hier, nicht 331 bis 168, sondern das geht eigentlich bis 63 vor Christus. Da erobert das Römische Reich nämlich das Land Israel. Und Schlacht von Actium, 41 vor Christus, dort werden die letzten Reste des Alexanderreiches beseitigt. Dort kann man sagen, ist dann wirklich das Römische Reich. Das sind die eisernen Beine. Aber das geht weiter. Und sehen wir, das ist der längste Teil, diese Beine, bis zu den Füßen. Und hier wird eigentlich die ganze Geschichte ab dem Römischen Reich symbolisch dargestellt, bis in die allerletzte Endzeit. Das werde ich gleich noch besser erläutern. Und zwar ist es so, hier nochmals als Erinnerung, die 4 Weltreiche nacheinander, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann das Reich Gottes. Aber wir haben ja gelernt, es gab einmal ein römisches Reich. Und wo ist das Reich Gottes jetzt? In der Offenbarung wird dieses vierte Reich, dieses vierte Tier von Daniel, nochmals aufgenommen. Er sieht das gleiche Tier mit 10 Hörnern. Und da wird ihm noch etwas Zusätzliches verraten. Offenbarung 17, Vers 8. Das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wird klar gemacht, das Römische Reich hat drei Phasen. Es war, ist nicht und wird wieder heraufsteigen. Drei Phasen, A, B, C. Wir haben gelernt in der Schule, das Römische Reich ging bis 476. Da haben die Barbaren von Norden und Westen das Reich eben erobert und darin unabhängige Königreiche gebildet und es so von innen her aufgelöst. Aber, wichtig, das war nicht das Ende. Denn das Oströmische Reich, das bestand weiter. Und zwar bis 1453. Unter dem Sturm der muslimischen Türken fiel schließlich das Oströmische Reich. Aber das war auch nicht das Ende des Römischen Reiches. Denn im Westen, um 800, hat eben Karl der Große das Römische Reich wieder rehabilitieren können. Und man hat es genannt, das Heilige Römische Reich. Und dieses Heilige Römische Reich hat dann eben den Untergang des Oströmischen Reiches überlebt und ging weiter. Später in der Geschichte nennt man es das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Aber es war ein Reich, das große Teile von Europa zusammenhielt. Und es war das Reich deutscher Nation, weil es eben ganz viele Deutsche waren, die Kaiser waren im Römischen Reich. Und das ging dann bis eben anfangs des 19. Jahrhunderts, als schließlich der Kaiser Josef die Krone des Römischen Reiches selbsttätig ablegte. Aber das war auch noch nicht ganz das Ende, denn in der Zeit hat dann Napoleon seine Feldzüge gemacht, durch ganz Europa hindurch, bis nach Russland. Diesen berüchtigten Russlandfeldzug, nicht wahr? Und in dem Zusammenhang bei der Völkerschlacht in Leipzig, da wurde klar, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt das Ende von Napoleon. Und tatsächlich, es war dann nach einigen Jahren alles vorbei. Und dann gab es wirklich kein römisches Reich mehr. Da war die Phase, ist nicht erreicht. Und die Geschichte Europas war gekennzeichnet von Zersplitterung. Europa hat sich aufgeteilt in viele Nationalstaaten und gerade das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des Nationalismus. Stolz, man war stolz, Deutscher zu sein oder stolz, Franzose zu sein und so weiter. Und dieser Nationalismus hat sich immer mehr zugespitzt und das führte zum Ersten Weltkrieg. Da hat Europa einen Höhepunkt der Zersplitterung erlebt und der Erste Weltkrieg wurde eigentlich nicht zu Ende geführt. Darum war der Zweite Weltkrieg war die Fortsetzung. Und dann 1945 war Europa am Boden zerschlagen. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich und hat diesen Vortrag gehalten an der Uni. Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Und er erklärt, wie das geht. Und in der weiteren Zeit beginnt Europa mehr und mehr zusammenzurücken. Das ist ein Prozess über Jahre hinweg, bis es schließlich zur EU kommt, zur Europäischen Union. Und da sehen wir, wie eben die dritte Phase begonnen hat. Das Tier steigt aus dem Abgrund herauf, aber dann geht es ins Verderben. Und das Interessante ist, dass als das Römische Reich war, da kam der Messias zum ersten Mal. Und in der Zeit, in der das Römische Reich eben wieder aufsteht, sagt die Offenbarung, das ist die Zeit, wenn der Messias kommt als Richter der Welt und dieses Reich zerstören wird. Ganz interessant, denn wir leben in dieser Zeit, wo wir sehen, wie der Westen zusammenrückt. Und wenn wir das jetzt mal so stehen lassen, diese vier Weltreiche, dann müssen wir noch eine Prophetie anschauen in Daniel 9 über die 70 Jahrwochen. Da erklärt das prophetische Wort, dass in diesem sechsten Zeitalter 70 Jahrwochen eine besondere Rolle spielen sollten, bis dann schließlich Israel im siebten Zeitalter völlig gesegnet wird. Und was bedeutet 70 Jahrwochen? Eine Jahrwoche bedeutet 7 Jahre. Also nicht eine Woche von 7 Tagen, sondern eine Woche von 7 Jahren. 70 Jahrwochen sind also 490 Jahre. Und diese Zeitrechnung spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem sechsten Zeitalter. In Daniel 9, Vers 25 heißt es, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Also, Jerusalem war zur Zeit von Daniel eine Ruine. Jetzt wusste er, von dem Moment an, wo jemand einen Erlass gibt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, kann man rechnen, bis der Messias kommt als Fürst. Das wird eine Zeit sein von 67, insgesamt 69 Jahrwochen. Nun, der Erlass zum Wiederaufbau wurde gegeben bei Nehemia. Nehemia 2 beschrieben. Artaxerxes, 20. Jahr, das war 445 vor Christus. Sogar der Monat wird angegeben, Nissan, das ist bei uns März, April. Und wann kam der Messias als Fürst? Das war ein Palmsonntag. Und das war auch im Monat Nissan, März, April, 32 nach Christus. Nun, da müssen also diese 69 Jahrwochen hineinpassen. Die 7 ersten Jahrwochen beziehen sich auf den vollständigen Wiederaufbau von Jerusalem. 49 Jahre. Und danach die weitere Zeit, bis der Messias käme als Fürst. Nun, die prophetischen Jahre der Bibel sind immer Jahre von 360 Tagen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist das lunisolare Jahr. Und man kann auch zeigen, in Offenbarung 11, 3,5 Jahre werden dort gleichgesetzt mit 1260 Tage. Das sind eindeutig Jahre von 360 Tagen. Und übrigens die 70 Jahre der Herrschaft Babels in Jeremia 25 und 29, das waren auch Jahre von 360 Tagen. Wenn man 365 einsetzt, dann geht es nicht auf. Aber 360 geht es genau auf. Ja, also man kann das umrechnen in 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und diese Zahl von Tagen passen genau hinein von Nehemia 2, März, April 445 vor Christus bis Palmsonntag 32 nach Christus. Und die Prophetie geht dort weiter. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das bezieht sich eben auf die ersten 7 Jahrwochen, die Wiederherstellung Jerusalems. Und da gab es immer militärische Bedrohung. Darum heißt es, dass es im Drangsal der Zeiten geschehen würde. Aber nachher kamen die 62 Jahrwochen direkt angeschlossen und haben sich erfüllt. Der Jesus kam am Palmsonntag. Aber die Prophetie geht weiter und sagt, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Ganz genau 7 und dann 62 Jahrwochen bis auf sein Kommen am Palmsonntag. 5 Tage später wurde der Jesus gekreuzigt. Das wird hier gesagt. Und die weitere Prophetie macht dann klar, nach der Verwerfung, der Kreuzigung des Messias, sollte es zum Untergang kommen von Jerusalem und dem Tempel. Man muss ja beachten, wir haben ja zuerst 69 Jahrwochen. Und wir wissen, es gibt noch eine 70. Und da stellt sich ja mal die Frage, ist denn die 70. Woche gerade direkt angeschlossen worden? Ja, dann müsste ja im Jahr 39 das Reich Gottes gekommen sein. Ist es aber nicht. Nicht wahr? So war das nicht. Im Jahr 39 gab es nicht das Reich Gottes. Wie müssen wir das verstehen? Man muss einfach genau lesen, was da steht. Also auch die Wiederkunft Christi hat nicht stattgefunden im Jahr 39. Aber es ist nämlich so, Daniel beschreibt die 69 Jahrwochen und dann sagt er, und dann wird der Messias gekreuzigt. Und dann sagt er, ohne von einer weiteren Jahrwoche zu sprechen, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das hat sich im Jahr 70 erfüllt, als die Römer Jerusalem und den Tempel verwüstet haben. Also, ich zeige Ihnen das ein. Wo ist die 70. Jahrwoche? Einfach weiterlesen, was da steht. Der Jesus hat übrigens vorausgesagt in Lukas 21, genau in Ergänzung zu dem, was wir gelesen haben. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also der Jesus macht klar, dann kommt nicht die 70. Jahrwoche. Sondern wenn Jerusalem fällt und der Tempel, wird das jüdische Volk unter alle Nationen zerstreut werden und das wird noch lange dauern, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also da geht's zeitlich weiter. Also müssen wir das ganz genau so beachten. Jetzt haben wir gesehen, nach der Zerstörung Jerusalems, die Wegführung der Juden unter alle Völker. In den vergangenen 2000 Jahren wurde das jüdische Volk über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Ich lese Daniel 9,26. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Das bis ist so wichtig. Bis in die Endzeit gibt es Krieg und Verwüstung über Jerusalem. Keine 70. Jahrwoche. Also die 70. Jahrwoche ist hinausgezögert. Bis ans Ende Krieg und Verwüstung. Und das ist genau so geschehen in der Geschichte. Im Jahr 70 wurde Jerusalem zerstört. Mehr als 1 Million Tote. Aber im Jahr 135 wurde Jerusalem wieder zerstört. Nochmals, mehr als 1 Million Tote unter dem jüdischen Volk. Und dann die Verwüstung Jerusalems 614 durch die Perser, dann durch Byzanz, durch die muslimischen Araber, durch die Türken, durch die Kreuzfahrer, durch Sultan Saladin, die Tataren, die Osmanen. Und dann 1917 die Eroberung Jerusalems durch die Engländer. 1948 die Verwüstung von Ostjerusalem durch Jordanien. 1967 Sechstagekrieg. Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit. Eine Kette. Aber bis ans Ende. Das heißt, bis in die Endzeit. Was ist die Endzeit? Die Endzeit ist die Zeit, zum Beispiel gemäß Hesekiel 38,8, wenn das jüdische Volk wieder heimgeführt wird ins Land der Vorfahren. Nun, ab 1882 in mehreren Wellen sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten heimgekehrt. Jetzt sind wir in der Endzeit. Jawohl, das ist die Endzeit. Und wie geht es weiter in Daniel? Jetzt kommt Daniel 9,27. Und er, gemeint ist der kommende römische Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Haha, das kommt erst noch. Nach dieser langen Kette von Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit, dann kommt noch die 70. Jahrwoche. Die vielen sind im Buch Daniel immer die Masse des jüdischen Volkes. Also, jetzt sehen wir da eine Kette von Krieg und Verwüstung und dann am Ende kommt diese Periode von 7 Jahren. Und dann heißt es, und er, der kommende Fürst, Das ist übrigens der kommende Diktator über das wiedererstandene Römische Reich. Der schließt mit Israel einen Bund für 7 Jahre. Aber da heißt es, und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Da sind also diese 7 Jahre aufgeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Und nach 3,5 Jahren wird der Opferdienst in Jerusalem gestoppt. Oh, da müssen wieder Opfer da sein. Natürlich. Und der Opferdienst wird ja jetzt vorbereitet, seit Jahren in Israel. Und die Tempelgeräte sind bereits bereit da. Und ich habe den Brandopferaltar gesehen. Bereit für diese Opfer. Also, da die 70. Jahrwoche. Und wir sehen, die 70. Jahrwoche ist zweigeteilt. Und die zweite Hälfte dieser 70. Jahrwoche, das ist die große Drangsal. In der Offenbarung und nach Matthäus 24, 20. Das wird der letzte und schrecklichste Weltkrieg sein. Und zwar wird das ausgelöst werden, dass der König des Nordens in Daniel 11, Vers 40, Israel von Norden her vollkommen überrennen wird. Und auch Joel 2 beschreibt diesen schrecklichen Feldzug. Und das wird einen Weltkrieg auslösen. Und die Großmächte werden da aufeinander knallen. Und sehen wir, so endet das 6. Zeitalter mit der großen Drangsal. Die ganze Welt wird so schrecklich und das Gericht Gottes kommen, dass der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt worden wäre, würde kein Fleisch überleben. Kein Mensch könnte überleben. Und der Höhepunkt ist dann am Ende dieser 3,5 Jahren, dass der Herr Jesus kommt als Richter der Welt. Und er übernimmt die Herrschaft, er der Menschensohn. Und dann wird die Zeit der Nationen zum Ende kommen. Also ganz nach Schema. Ein guter Anfang. Zedekia hat sich unterstellt und den Bund. Das war mit Segen verbunden. Das Königreich dürfte weiter bestehen. Aber dann hat er sich aufgelehnt. Und von dort an haben wir gesehen, nur noch eine traurige Entwicklung und Niedergang. Und schließlich ein Ende, das das größte Gericht herausfordert. Das Gericht der Offenbarung. Und dann kommt das 1000-jährige Friedensreich, wo der Herr Jesus eben alle Probleme dieser Welt lösen wird. Er wird kommen am Ende der 70. Jahrwoche, um das 1000-jährige Friedensreich nach Offenbarung 20 aufzubauen. Und da wird er beweisen, dass es Frieden gibt in dieser Welt, nur dann, wenn die Welt sich dem Friedensfürsten Jesus Christus unterstellt. Sonst gibt es keinen Frieden. Also alles nach Schema. Und wenn wir das nochmals vor Augen führen, diese 7 Bünde, Adam, Noah, Abraham, Israel, David, Zedekia, Israel. Es geht einfach auf. Aber jetzt müsste jemand sagen, also, okay, aber das ist kein Wort verloren über die Gemeinde. Was ist denn mit der Zeit der Gnade jetzt? Wo ist das? Das war ja eigentlich auch die große Frage. Wenn man Daniel 9 studiert, diese lange, lange, lange Zeit, bis in die Endzeit, das jüdische Volk zerstreut unter allen Völkern. Hosea 3 sagt, die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Was ist der Sinn von dieser langen Zeit? Nun, Gott hat von Ewigkeit her einen Plan gehabt. Und das ist ein Geheimnis gewesen, die Gemeinde. Und dieses Geheimnis hat Gott im Alten Testament verborgen. Und erst im Neuen Testament, den Aposteln und neutestamentlichen Propheten, geoffenbart. Paulus beschreibt die 8 Geheimnisse, die sind alle im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und das hat Gott da eingefügt. zwischen die 69. und die 70. Jahrwoche. An Palmsonntag stoppte die Uhr mit Israel und da ging es ein paar Wochen und dann haben wir Pfingsten. Der Heilige Geist kommt und wohnt in der Gemeinde auf der Erde. Und bei der Entrückung wird er mit der Gemeinde weggehen. Und dann beginnt die Uhr mit Israel wieder zu ticken. Die 70. Jahrwoche. Das ist alles als Geheimnis zwischen hineingeschoben. Da, in diese Zeit der Nationen hinein eingeschoben. Das ist eigentlich eine Sensation. Ja. Und Paulus beschreibt diese Geheimnisse. Hier sind sie aufgelistet, alle 8, im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und das ist eigentlich das ganz Großartige, dass Gott eigentlich das Schönste verschwiegen hatte und dann nach der Verwerfung seines Sohnes und der Vollendung seines Werkes am Kreuz hat Gott das Geheimnis geoffenbart und auch umgesetzt. Der Heilige Geist kam, um die Gemeinde zu gründen, und der Heilige Geist wird weggehen mit der Gemeinde, um die Gemeinde zu bewahren vor den schrecklichsten Gerichten der Drangsal. Und jetzt ist klar, die Frage, muss die Gemeinde in die Drangsal? Natürlich nicht. Man macht den ganzen Plan Gottes kaputt. Es ist völlig klar, das ist eingeschoben zwischen 69. und 70. Jahrwoche. Und so wird die Entrückung stattfinden und dann wird dieser Diktator, der kommende Diktator des Westens, das ist der starke Mann, der den Westen dann zusammenhalten wird. Und gegen die anderen Großmächte wie Roche aus dem äußersten Norden, Russland, eben Identität geben wird. Und dann auch die Könige von Sonnenaufgang in Offenbarung 16. Das sind Großmächte aus Asien. All diese Mächte stehen einander gegenüber in der großen Drangsal. Aber eben der starke Mann im Westen, das ist das Tier aus dem Meer, wird kommen, aber erst nach der Entrückung wird er diesen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Und so sehen wir also, wie Gottes Plan wunderbar ist. Für diese Erde hat er diese 7 Zeitalter, aber für die Gemeinde, die eben ein himmlisches Volk ist, hat er einen Plan gehabt, der außerhalb dieser 7 Zeitalter ist. Und zwar so wunderbar eingeschoben in diesen Zeitplan der 70 Jahrwochen. Schön zwischenhinein. Das ist die Zeit der Gnade, wo das Evangelium verkündigt wird allen Völkern der Welt. In der gleichen Zeit, wo das Volk Israel unter alle Nationen zerstreut worden ist, wird den Völkern das Evangelium verkündigt und Millionen haben sich echt bekehrt und wurden der Gemeinde, dem Leib Christi, hinzugefügt. Und dieses Zeitalter nennt der Apostel Paulus das Zeitalter der Zeitalter. Ich zeige wo. Zum Schluss noch Epheser 3 aufschlagen. Vers 20. Also in diesem Brief, in dem er gerade 3 der 8 Geheimnisse offenbart. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Hier werden alle Generationen der Gemeinde erwähnt. Von der Zeit der Apostel, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, bis zur Entrückung. Und Gott soll die Ehre sein durch all diese Generationen. Das waren die vergangenen 2000 Jahre. Und diese Generationen werden genannt, alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter. Ich weiß, in gewissen Bibeln ist das falsch übersetzt. Und ich bin schockiert. Im griechischen Text steht eindeutig, und es ist keine Frage von Handschriften, das Zeitalter, in der Einzahl, der Zeitalter. Also nicht in die Ewigkeit der Ewigkeiten oder sowas, sondern das Zeitalter der Zeitalter. Und das ist doch ein bekannter Ausdruck. Im Hebräischen sagt man, das schönste Lied, das Lied der Lieder. Oder das Allerheiligste, sagt man, Kodesh HaKodashim, das Heilige der Heiligen. Also es ist immer die höchste Steigerung. Und darum heißt eben das Zeitalter der Zeitalter, das heißt das herrlichste Zeitalter. Und das herrlichste Zeitalter, die Zeit der Gnade, das habe ich jetzt bis zum Schluss aufbewahrt. Und es war klar, da habe ich nicht mehr viel Zeit. Aber da müssten wir jetzt noch mehr Zeit haben. Aber das hat Gott so aufbewahrt, verschwiegen. Kein Prophet durfte davon wissen, kein Engel wusste davon. Aber Gott hat den Plan gehabt von Ewigkeit her, sagt Epheser 3. Und jetzt, und das hilft uns eigentlich zu verstehen, wir leben in der grandiosesten Zeit, die es gibt. Und Gott hat nie so viel Verständnis und Licht über sein Wort gegeben, in früheren Zeitaltern, wie das, was wir heute haben dürfen. Und das hängt damit zusammen, dass der Heilige Geist in der Gemeinde wohnt. Und das hilft uns eigentlich zu lernen, wirklich zu staunen über das, was Gott mit uns gemacht hat. Und die Engelwelt, die staunt ja eh. In 1. Korinther 4 heißt es, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Menschen als Engeln. Und in Epheser 3, Vers 10 heißt es, dass jetzt durch die Gemeinde den Fürstentümern, also den Engelmächten in den himmlischen Örtern, kundgetan wird die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Die Engelwelt staunt nur, was Gott mit uns gemacht hat. In der Engelwelt gab es einen Sündenfall. Ein Drittel ist gefallen. Es gibt keine Wiederherstellung. Das war definitiv. Aber die Engel sehen, mit den Menschen war das so, dass Gott einen Heilsplan hatte und den Messias sandte. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um für Menschen zu sterben. Und dann hat Gott das Geheimnis des Leibes Christi, das Geheimnis der Braut Christi, das Geheimnis, jetzt können wir alles aufzählen, wäre wieder ein Thema für sich, hat er umgesetzt. Und die Engelwelt staunt, und dadurch, dass wir uns versammeln, da wird der Engelwelt eben kundgetan, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Und der griechische Ausdruck bedeutet eigentlich vielfarbige Weisheit. Also, ich liebe Farben. Und das ist eben genau die Beschreibung der Gemeinde. Sie ist vielfarbige Herrlichkeit, die man da sieht. Man wird richtig erinnert in der Stiftshütte an diese Farben blauer und roter Purpur, Karmesin und Byssus, nicht wahr? Und dann die Materialien wie Gold, Silber, Kupfer und so weiter, die vielfarbige Weisheit, alles das weist hin auf die Gemeinde, die diese engste Beziehung hat mit Christus. Und im Ratschluss Gottes gibt es nichts Höheres, wenn es geht um die Geschöpfe, als die Gemeinde. Der Ratschluss mit Israel ist wunderbar und grandios und wird ganz grandios noch werden. Aber die Gemeinde ist noch etwas Höheres. Und darum werden wir genannt in Hebräer 12 die Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Die Erstgeborenen sind die, die den ersten Rang haben. Warum? Weil Gott es so wollte. Und Paulus sagt in Epheser 1, er hat uns auserwählt. Warum gehören wir zur Gemeinde? Weil er uns gewählt hat. Es hätte ja auch sein können, dass wir zur Zeit von Abraham auf die Welt gekommen wären. Hätten wir auch durch Glauben gerettet werden können, aber wir wären nicht Teil der Gemeinde gewesen. Und Gott hat uns gewählt dafür, und das soll uns zu Anbetung und eben Verherrlichung Gottes führen, wenn wir das wieder ganz neu entdecken und ganz neu wertschätzen. Vielen Dank fürs Ausharren und Zuhören. Würdest du Alexander, soll ich noch zum Schluss beten? Unser Gott und Vater, wir preisen dich für diesen wunderbaren Ratschluss, den du uns in deinem Wort vollständig geoffenbart hast. Danke, dass wir wissen dürfen, es kommt kein Bibelbuch mehr dazu. Es ist alles abgeschlossen und darum dürfen wir diese Übersicht haben, diese Vogelschau über all die Zeitalter hinweg. Und wir staunen, was du geplant hast von Ewigkeit hier. Und dass du an uns ganz persönlich gedacht hast. Wie können wir dir je genug danken, dass du uns auserwählt hast in dem Herrn Jesus, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor dir. Und hast uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft, dass wir zu dieser Gruppe gehören dürfen, die Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes sind. Wir preisen dich für diese Gnade und wir danken dir, dass du das Höchste gegeben hast, was du hattest, den Herrn Jesus. Wir preisen dich, Herr Jesus, dich, den ewigen Sohn, dass du gekommen bist und diesen Ratschluss ausgeführt hast auf Golgatha. Dieses schwere Werk zu unserer Rettung und so, dass die Ratschlüsse Gottes mit uns vollendet werden konnten. Danke, Herr Jesus, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Das hat uns zur Ruhe gebracht und wir bitten dich auch, dass du jetzt mit uns gehst, wenn wir nach Hause gehen und uns begleitest auch die kommenden Tage und schenke uns Gnade, dass wir diese Dinge auch verarbeiten in unseren Herzen und dass es die Freude im Glauben und in der Nachfolge vertieft und vergrößert. Amen.